Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ausgegraben. Heute ist der Niklas wieder mit am Start und ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme. Der Thomas hat sich bereit erklärt, heute mit uns ein bisschen über Reenactment zu sprechen, was ja sicher einige von euch auch interessieren könnte. Vielleicht seid ihr ja auch selber schon hardcore in der Szene drin. Mal schauen, wir werden heute einfach mal so über persönliche Eindrücke sprechen, so wie wir es auch in den letzten Podcasts gemacht haben. Und ja, dann würde ich den Thomas einfach ganz kurz beten, dass er sich vorstellt. Und wir schauen, wo uns das Gespräch hinführt. Genau, bitte.
Ja. Ja, moin. Also ich bin der Thomas. Ich bin jetzt Mitte 20 in etwa, bin jetzt Ende meines Bachelors. Ich studiere allerdings nicht Archäologie, wie die meisten hier, sondern ich bin Musiker. Also ich bin berufsmäßiger Trompeter und Instrumentallehrer und spezialisiere mich jetzt demnächst auf alte Musik, was in dem Sinne heißt barocke Musik, das heißt zwischen 1500 und, also Renaissance-Musik 1500 bis 1600 und später dann barocke Musik bis 1750 in etwa. Und eben dann auch auf antike Musik wie jetzt das Corno. Und da kommen wir später dann noch drauf zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Kenne ich sonst jetzt auch keinen, der zumindest, also natürlich so ein paar Musikstudenten kennt man dann doch, aber eher dann doch modern und nicht dem Alten zugewandt, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, jetzt fragt ihr euch, wie sind wir denn überhaupt auf den Thomas gekommen? Das ist ein Kumpel vom Niklas. Und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Habt ihr euch durch euer gemeinsames Hobby, was eben das Reenactment ja auch ist, kennengelernt oder schon davor? Oder wie kam es denn da dazu? Niklas, mach du.
Ich spreche mal vor. Die Rapax ist das, was einen da so zusammengebracht hat, ne? Also über die Rapax hat man sich kennengelernt. Jetzt müsste ich natürlich die Rapax ausführen. Was die Rapax ist, das überlasse ich dann dem Thomas.
stell mir vielleicht am Anfang gleich mal vor, damit man weiß, um was es geht. Ja.
Genau, das übernehme dann ich gleich kurz. Die Rapax ist eine Römergruppe, eine internationale. Wir sind nicht nur in Deutschland vertreten, sondern wir haben auch Teilgruppen in ich glaube, in den Luxemburg, also in den Benelux-Ländern überhaupt. In Deutschland haben wir zwei. Ich glaube, in Österreich und in der Schweiz haben wir eine Gruppe. Und gut die Hälfte der Mitglieder kommt aus Polen. Mhm. Und also wir sind, glaube ich, eine der größten, wenn nicht die weltweit größte Gruppe offiziell. Und haben uns so so die Zeit um Vespasians Regierungszeit vorgenommen, das heißt so 70 bis 90 nach Christus, die wir versuchen so gut wie möglich darzustellen, so authentisch wie möglich nach dem Stand der Forschung.
Ja.
Und ich glaube, was uns auszeichnet, wenn ich das so sagen kann, so sagen darf, ist dass wir versuchen, 24 Stunden Reenactment zu machen. Das heißt, wir versuchen das Lagerleben, wie wir das darstellen, so authentisch wie möglich zu machen, ohne moderne Gegenstände und beziehungsweise ohne unnötige moderne Gegenstände.
Ja.
Wie jetzt Brille zum Beispiel oder
Mobiltelefon. Ja, das mit Brille ist ein gutes Thema. Also haben wir jetzt auch gar nicht vorgehabt, drüber zu reden. Aber wenn man so durch Instagram und Co. Fliegt, sage ich jetzt mal, stößt man ja doch oft auf viele Leute, die eben da eine Brille tragen, was natürlich das Bild ein bisschen zerstört, sage ich mal, ne? Drum, ja, da Hut ab an die, die es durchziehen, dann mit Kontaktlinsen, nehme ich mal an, oder Hardcore-Leute, die ganz drauf verzichten.
Genau, ich denke, das liegt dann jeweils an der Sehstärke der einzelnen Personen, ob die dann Tageslinsen zum Beispiel nehmen oder Monatslinsen oder halt dann auf die Brille verzichten. Ich habe das Glück, dass ich auf die Brille verzichten kann in der Zeit. Aber andere nehmen dann einfach Kontaktlinsen und wieder andere, die in anderen Gruppen, also denen kann man auch nichts vorwerfen.
Natürlich nicht. Ne.
Ich meine, zum einen ist es natürlich dann das Ziel der Darstellung, was die einzelnen Gruppen darstellen möchten.
Ja.
Und das andere ist natürlich auch, also ich selbst habe lange Zeit geschielt, das heißt, ein Auge zog immer nach innen. Ich habe doppelt gesehen und das geht zum Beispiel mit Kontaktlinsen gar nicht, das auszugleichen. Also krass. Manchmal ist eine Brille einfach notwendig.
Ja, ja. Ich bin da überhaupt nicht drin in der Thematik. Absolut keine Ahnung. Aber natürlich, ne, also wer da auf die Brille nicht verzichten kann, der soll da hier auf jeden Fall nicht als ein schlechterer Darsteller oder Darstellerin bezeichnet werden. Ja, und dann habt ihr euch innerhalb, beziehungsweise über die Gruppe kennengelernt. Wir haben ja zuvor auch mal ganz kurz drüber gesprochen, wo und wie und wann denn jetzt genau. Ihr, glaube ich, wisst es beide selber nicht mehr so wirklich.
Nee,
nicht wirklich.
Aber ist schon ein bisschen länger her, nehme ich jetzt einfach mal an.
Ja, doch. Ich
glaube, Herbst 2018 kommt das hin.
Ja, könnte. Es könnte auch schon was früher gewesen sein, aber ich gerate da mit den Zeiten mittlerweile ein bisschen durcheinander.
Ja.
Also das ist...
Also sagen wir einfach mal so über 2 Jahre. Ne?
Ja, wobei ja. 2020 kann man ja eigentlich fast, fast weglassen.
Ja. Leider, ne? Wie ist es denn... Leider, wart ihr davor schon generell länger innerhalb der Gruppe aktiv oder im Reenactment aktiv? Wann war denn so euer erster Kontakt? Und könnt ihr auch so mit einfließen lassen, vielleicht wart ihr schon mal in einem anderen zeitlichen Abschnitt darstellend tätig oder waren es von Anfang an Römer oder vielleicht macht ihr auch noch eine andere Gruppe parallel, ne? Es gibt ja auch, also natürlich Rapax ist jetzt da, hast du gerade schon erklärt, auf die Zeit festgelegt, aber es gibt ja auch Gruppen, die mit 2, 3 Epochen auffahren, sage ich jetzt mal. Genau, aber einfach mal so, wie lange seid ihr denn jeweils schon dabei? Thomas, du darfst gerne anfangen, wenn du möchtest.
Ich bin tatsächlich auch erst seit 2018 dabei, also wir haben uns kurz nachdem ich dazugekommen bin, kennengelernt. Zum Reenactment selbst, ich habe irgendwann mit 15 oder so angefangen, mir eine Darstellung zusammenzubasteln, die ich allerdings dann mit meinem Eintritt in die Raparks komplett über den Haufen werfen durfte.
Das ist ja auch, hört man oft so, ne? Das ist ein Problem.
Ja, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich meine, man ist ja da, um dazuzulernen. Und wir haben ein paar super, also wahnsinnig tolle Mitglieder bei uns, die wahnsinnig tief in der Materie drin sind, von denen wir, die weniger davon wissen, wie jetzt ich zum Beispiel, als nicht Archäologe von Haus aus, von denen wir wahnsinnig viel lernen können. Und ja, und dann bin ich da so reingekommen in die Gruppe und habe natürlich wahnsinnig viel gelernt, lerne auch immer noch sehr viel dazu. Und dann fährt man halt mit und guckt so, wo man so die Sachen auch herbekommt und welches Material man verwenden darf, welche Bindungen an Textilien und welches Leder und was weiß ich. Also kommt man da so rein in die ganze Sache.
Aber du warst dann schon von Anfang an auf Römer getrimmt, sag ich jetzt mal.
Ja, okay. Also
Ja, bei mir ist es, mir müsste die erste Veranstaltung auch 2018 gewesen sein. Das müsste, zumindest die erste Veranstaltung, die ich so als Veranstaltung wahrgenommen habe, das war dann Xanten. Müsste 2018 gewesen sein. Ich glaube, ich kann es nicht genau terminieren.
Wie heißen denn, weil ihr jetzt immer, Ortsnamen nennt, wie heißen denn solche Veranstaltungen zum Beispiel? Sind es jetzt interne oder sind es, wo auch andere Gruppen mitwirken? Mhm.
Also jetzt zum Beispiel in Xanten, das ist Sperter Brot und Spiele. Das ist, wenn ich das richtig habe, ist das die größte Römer-Reenactment-Veranstaltung Europas.
Xanten bietet sich an, ne?
Naja, also ist Xanten ist mit der Colonia halt ist die beste Kulisse dafür.
Ja.
Aber natürlich hat man halt auch manchmal so private und halb private Veranstaltungen. Ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen durchlässig, was das angeht. Und dann übers Jahr verteilt hat man dann einige Veranstaltungen, die was kleiner sind, ein paar Veranstaltungen oder zumindest eine Veranstaltung, die was größer ist, wenn Corona nicht dazwischen kommt und man einfach gar keine hat, aber ja.
Ja.
Nee, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ja. Mit dem, also 2018 sagte ich ja, und ja, davor habe ich privat eigentlich schon so ein bisschen römermäßig was gemacht, wo ich aber sagen muss im Nachhinein, oh Gott, wie konnte ich das nur machen? Also es war halt, es war jetzt halt nicht das Gelbe vom Ei, und weil man halt auch nicht so in dieser Materie so drin steckte. Und davor, ich habe mal gesagt, auch schon so in der Schulzeit, sag ich so, ah ja, ich würde das gerne mal machen, ich würde zu gern Römer-Reenactment machen. Mhm. Und dann schaut man sich natürlich so die Gruppen an, und zu dem Zeitpunkt war es auch so, da gab es ja die Rapax auch schon, und ich habe dann halt auch mal Bilder und so Memes und so, was dann alles mal in der Zeit erstellt wurde, so geteilt, ja. Und dann, wie gesagt, dann habe ich irgendwann mal selbst halt damit ein bisschen angefangen, weil ich mir dachte, okay, na, man baut sich da was zusammen, und
ja.
Und irgendwann stand dann der Kakaius stand dann oder hat mich angeschrieben und sagte, hey, wir haben da und da was, möchtest du denn dabei sein? Und dann war ich natürlich erst so, okay, ein bisschen überfordert. Und dann dauert es ein bisschen, und dann habe ich mit dem Boris, das ist unser Kontubernium-Leiter, ne? Mit dem habe ich geschrieben, und dann ging das ratzfatz, und dann war ich plötzlich in Xanten auf der Veranstaltung.
Ja, voll cool. Wie lange gibt's denn die Rapax, wisst ihr das? Also seit wann die existiert?
Gute Frage. Ich kann mal nachgucken, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja.
Nee, hätte jetzt sein können, dass ihr da spontan was wisst. Aber Niklas, bei dir auch immer von vornherein auf Römer gedrillt.
Ja.
Ja, ne, also es ist auf jeden Fall, ja, ich finde es lustig, dass ihr von vornherein gesagt habt, Römer. Also ich kenne durchs Archäologiestudium viele, die so einen, ja, weiß ich nicht, geistigen Wandel durchlebt haben, oder zumindest einen Wandel in der, Präferenz Nummer 1, was so ihr Interessensgebiet ist. Bei mir hat sich das auch so ein bisschen gewandelt. Ich wollte eigentlich am Anfang so auf die Wikingerzeit eingehen, beziehungsweise generell Wikinger. Und dann habe ich, also ich war jetzt da nie so irgendwie Reenactment-mäßig tätig, aber habe mich ja dann auch theoretisch, also ne, geografisch zumindest, bin ich ja dann umgeschwenkt jetzt hier mit Südbayern und so auch noch ein bisschen später. Und ja, so Reenactment-mäßig habe ich auch mitbekommen von einigen, die, glaube ich, auch als Wikinger angefangen haben, tatsächlich. Weil natürlich, ne, Wikinger ist ja auch neben den Römern, denke ich, dann doch sehr populär, was das Reenactment angeht. Und es gibt ja auch, und genau, die haben dann auf jeden Fall halt eben auch umgeschwenkt. Ich glaube, einer ist auch zu Römern gegangen, und die anderen haben dann, glaube ich, so, ja, frühe Germanen, glaube ich, gemacht. Ich glaube, Kelten auch noch reingerutscht, aber so ein bisschen von dem Mainstream dann so ein bisschen weggekommen. Jetzt habe ich hier noch aufgeschrieben, genau, die Spezialisierung wollte ich euch noch fragen. Vielleicht erst, Niklas, worauf hast du dich innerhalb der Rapax spezialisiert, oder worauf möchtest du dich vielleicht auch noch spezialisieren? Vielleicht möchtest du ja so ein bisschen noch deinen Horizont erweitern, sage ich jetzt mal, und dann kann Thomas uns natürlich da noch viele weitere Einblicke so in seinen überschneidenden Themenbereich geben.
Ach, gute Frage. Worauf habe ich mich spezialisiert?
Mord und Totschlag.
Ja, nee, also ich glaube, ich habe gar keine Spezialisierung. Also das, mit einer Spezialisierung kann ich jetzt leider nicht dienen.
Ja, aber also im Prinzip, also ich kenne ja die Bilder von dir oder die Videos, wo ihr ja eben so als kämpfende Legionäre oder halt die Formationen, die ihr da zeigt, bist du ja, sag ich mal, mit der Waffe tätig, würde ich es jetzt mal.
Gut formuliert. Ja. Ja, aber was dir so die Zukunft bringt, muss ich mal überlegen. Also,
bist wunschlos glücklich.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe halt derzeit auch gar nicht so die Zeit,
mir da
so die Gedanken drüber zu machen. Also, ja.
Zeit ist auch natürlich ein sehr gutes Stichwort. Dürfen wir nicht vergessen, will ich nachher mit euch noch drüber sprechen. wenn du sagst, du bist da einfach aktiv in dem Sinn, ohne da jetzt irgendwelche Rückschritte machen zu müssen und dir taugt es so, dann, ja, Thomas, du hast ja, glaube ich, ja, auch was sehr Spannendes dazu berichten.
Ja, also durch meine Berufung als Trompeter bin ich natürlich, hab ich direkt angefragt damals, als ich zu Rapax gekommen bin, ob sie dann einen Kornigan bräuchten. Und dann bin ich da praktisch mehr oder minder in diese Funktion hineingerutscht.
Genau, wenn du die Funktion auch noch gleich erklären könntest, sorry
für die Unterbrechung. Ja, gar kein Problem. Also der Kornigan ist praktisch einer von drei verschiedenen nachgewiesenen Blasmusikern im römischen Heer. Das Corno, das kennt man vielleicht, das ist so ein G-förmiges Instrument mit einem Holzstab in der Mitte. Das ist in unterschiedlichen Größen. Es gibt die Tuba, dass die jetzt weniger aussieht wie die heutige Tuba aus dem modernen Sinn.
Würde es ja lustig ausschauen, so ein Römer mit so einer Tuba.
Das ist praktisch eine Trompete, nur langgezogen. Also es ist nur ein langgezogenes Rohr mit einem Schalltrichter und eben einem Mundstück. Und dann gab es die, ebenfalls aus Messing, und dann gab es die Bukina, es gibt auch nachgewiesen, allerdings nur aus Textquellen, weil das Instrument vermutlich aus Horn war. Und Horn, bleibt nicht so gut erhalten. Und es gibt auch tatsächlich keine bildlichen Darstellungen davon, das ist ganz interessant.
Ja.
Aber das führt ein bisschen zu weit. Und es aus Schriftquellen, beziehungsweise es gibt einzelne Funde von einem sogenannten Litus oder Litui, die allerdings nicht wirklich nachgewiesen sind. Also man kann bis heute immer noch nicht sagen, ob das wirklich ein römisches Instrument ist und wenn ja, ob es auch wirklich ein militärisches Instrument war.
Ja.
Eben auch durch mangelnde Überlieferungen. Es gibt ein Instrument, bei dem man vermutet, dass es römisch sein könnte, allerdings liegt die Vermutung nahe, dass es mittelalterlich ist und der Nachbau, beziehungsweise das, was man dann im Museum sieht, das ist dann ein Nachbau irgendwie aus den 40er Jahren oder so.
Okay,
Ja,
mega spannend. So, ne? Ich habe auch mal in einem YouTube-Video kurz erwähnt, dass es eben auch Musikarchäologie an sich gibt. Ne? Also ich habe da noch nie einen Kurs dazu gemacht oder generell. Ja, ich sag's mal so, so ein paar Dinge kennt man natürlich, ne? Aber so, dann wirklich so ins Detail ist sag ich mal, eine ganz fremde Welt für den Großteil, auch innerhalb der Archäologie, ne?
Absolut.
Bist du natürlich so als Musiker die Wahl Nummer 1, sag ich jetzt mal. Der dann da.
Also würde ich jetzt nicht sagen. Also ich kann das natürlich aus einer anderen Sichtweise angehen.
Ja, ja.
Aber um darauf zurückzukommen, und die Blasmusiker sind eben dafür da, akustische Signale zu geben und die bildlichen Signale und die visuellen Signale durch die Standarten
zu unterstützen, einfach. Zu
übertragen.
Ja. Genau. Gibt es da es ist ja jetzt ein Unterschied, ich weiß von den Kelten, wie sagt man denn dazu? Ja, auch Karnix. Dieses Karnix, ne?
Ja.
Wird es dann auch als Blasinstrument einfach, ne? Sagen wir mal,
dieses Blasinstrument.
Gibt es ja auch, man weiß ja auch mittlerweile, wie es geklungen hat, aber man weiß ja auch nicht genau, wie es gespielt wurde. Gibt es da jetzt in deinem Fall einen Unterschied? Gibt es da schriftliche Quellen dazu, ob da wirklich ganze Melodien oder nur einzelne Töne wiedergegeben wurden?
Tatsächlich gar nicht so viel. Also es gibt die Quellen, die schreiben, dass es Signale gab, dass Signale gespielt wurden, dass explizit bestimmte Signale gespielt wurden. Bei Vergil findet man das zum Beispiel, der davon spricht, dass die Blasmusiker immer beim Exerzieren dabei waren, um die Soldaten auf die exakten Signale zu trainieren, dass sie genau wussten, bei welchem Signal sie welche Tätigkeit ausführen mussten auf dem Schlachtfeld oder auch im Lager.
Wo viele.
Es gab auch ein so.
Wo viele vielleicht auch gar nicht dran denken, dass sowas ja auch kriegsentscheidend ist. Ne? Also wenn man durchaus. Da die Leute damit gezielt auf Töne drillt, kann man da mit Sicherheit oder ist man mit Sicherheit anderen deutlich überlegen gewesen, die sowas natürlich nicht hatten.
Ja. Auf jeden Fall. Und es gibt tatsächlich auch Quellen, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sogar Cäsar war in seinem Gallischen Krieg, der die Blasmusiker als Täuschung benutzt hat.
Ah.
Also der die Blasmusiker halt spielen lassen und dann aber was anderes ausführen hat lassen oder den Feind dadurch verwirrt hat. Das war ja auch die Aufgabe des Carnyx zum Teil. Mhm. Wie gesagt, nur zum Teil. Ah. Wenn man sich die germanischen und die gallischen Wälder vorstellt im Kopf und man wusste, als Römer wusste man ja nie, wenn man in einen Hinterhalt gerät, siehe Varus, woher kommt denn der Feind? Und die Geräusche waren ja für die damaligen Legionäre unbekannt. Ja. Wie wenn wir durch den Amazonas laufen und wenn du dann solche Geräusche hörst, dann läuft einem läuft einem kalt den Rücken runter.
Ja.
Und das gefriert einem das Mark und Knochen, wie man so schön sagt.
Ja.
Und das hat natürlich auch eine ganz große psychologische Wirkung gehabt.
Auf jeden Fall. Ne? Also ich kenne es halt jetzt im Zusammenhang eben mit der Carnyx, dass man da eben auch, wird ja auch beschrieben, wie die in Rom erklungen ist und die, oder vor den Toren Roms und die Einwohner in Angst und Schrecken versetzt hat. Ja, weil man sich ja generell die Welt damals viel ruhiger, glaube ich, vorstellen muss als heutzutage, ne? Wir sind da, glaube ich, Lärm deutlich in einem anderen Format gewöhnt und dann so auch Töne, die man sich vielleicht nicht gleich erklären kann, dann doch schon mal ganz schnell eine andere Wirkung erzielen.
Oh ja. Es gibt ganz tolle Videos auf YouTube auch, da spielen Leute das, ich glaube sogar ein Archäologe, der das ist, er spielt auf dem Carnyx.
Ja,
und man kann
ich glaube, ich kenne das Video.
Ja, und da kann man durch die Zungenstellung und durch den Einsatz der Stimmbänder und durch Flatterzunge zum Beispiel, das ist eine Technik, wie wenn man ein rollendes R spricht, ich kann es leider noch nicht, kann man da ganz, ganz wilde Geräusche machen, die eigentlich gar keinen Bezug mehr herstellen zu einem Blasinstrument.
Okay, krass. Ja. Wie ist es dann, um jetzt, sag ich mal, den Bogen zurück zum Reenactment zu spannen, ist jetzt deine Position oder der römische, ich nenne es jetzt einfach mal Musiker in dem Sinn, was man häufiger antrifft oder bist du da relativ alleine? So, also wenn man auch im Austausch mit anderen Gruppen steht.
Also es gibt natürlich in den meisten Gruppen Korniken, die das darstellen. Bis jetzt die ich kennengelernt habe, haben als mit dem Musikerdasein nicht viel zu tun. Ich glaube, ich kenne einen, der in einer niederländischen Gruppe, glaube ich, der auch als Hobby Posaune und Trompete spielt.
Ja.
Und es gibt ansonsten gibt es eigentlich genau einen, der das professionell macht. Ich wage jetzt einfach mal seinen Namen auszusprechen. Das ist der Hagen Petzold, ich glaube aus Frankfurt, aus der Gegend. Und sonst gibt es eigentlich niemanden, von dem ich wüsste, dass er es professionell macht.
Macht aber wahrscheinlich dann doch auch einen Unterschied, ne? Also wir haben ja vorher schon, hast du ja auch gemeint, dass man da einfach eine andere Sichtweise hat und vielleicht eben auch andere Techniken so generell kennt. Ja, und jetzt die große Frage, wie kommt man denn an so ein Instrument? Also es wird ja wahrscheinlich nicht zu den Standard-Dingen gehören, die man jetzt online in, sag ich mal, einem speziellen Shop für Reenactment findet. Und
Ja, das gibt's tatsächlich. Also ich habe mein aktuelles Korn ist auch so ein einfaches aus Indien, aus TPK, also alles, was ich jetzt sage, betrifft tatsächlich auch die meisten anderen Sachen, die man über das Reenactment kauft oder für das Reenactment. Und das lasse ich mir jetzt hoffentlich demnächst nachbauen lassen werde, das wird von dem Handwerker gemacht, von dem Schmied.
Ja, mega spannend. Das ist echt krass. Und generell, wie schaut's aus? Jetzt natürlich auch Zuhörer interessieren sich ja bestimmt auch, wie man generell an seine Reenactment-Gewandung kommt. Ich denke mal, ihr nennt es auch bei euch Gewandung. Ich kenne jetzt den Begriff meist eher, weil ich halt eher so Leute aus dem Mittelalter Reenactment kenne. Oder sagt man bei euch einfach auch Rüstung oder Ausrüstung?
Ja, ich würde ja dazu tendieren, Ausrüstung zu sagen.
Ja, bei Legionären, denke ich mal, macht es auch durchaus berechtigt Sinn. Ja,
ich meine, gut, man muss natürlich sagen, so vom eigentlichen Begriff her wäre es ja eigentlich ein Kostüm, so vom Begriff der Kostümkunde her eigentlich. Ja,
aber das darf man nicht sagen, habe ich gelernt.
Das Problem ist mit dem Wort Kostüm, ne, mit dem Kostüm assoziiert man einfach was anderes, als wie es eigentlich die Kostümkunde jetzt zum Beispiel meint.
Genau, ja, spricht so ein bisschen die Professionalität einfach ab, würde ich mal.
Zumindest jetzt so im Allgemeinen, also bei Kostümen kommt einem halt einfach sofort das Faschingskostüm in den Sinn.
Ja, und dann. Aber macht ihr das dann über Online-Shops oder habt ihr da... Du hast jetzt vorher gesagt, dein Instrument lässt du eben bei einem Schmied anfertigen. Gibt es da auch, also ich weiß, es gibt natürlich auch Schmiede, die dann in dem Reenactment-Bereich drin sind oder Schneider, Schneiderinnen, die da halt ja ihren Beruf halt dann einfach nochmal auf historische Art ausleben und da sich auch ein wenig Taschengeld dazu verdienen. Wie ist das bei euch? Online oder Kontakte?
Ich würde sagen, hauptsächlich über Kontakte. Mhm. Was meinst du, Niklas?
Ja, doch. Also man muss ja auch sagen, dass das steigert sich auch. Also man fängt an mit Sachen, die man überwiegend sich so im Internet zusammengekauft hat. Und aber die Problematik ist auch einfach, man stößt qualitativ, aber auch von der Art der Darstellung, man stößt dann irgendwann an Grenzen. Also zum Beispiel bestimmte Tuniken, also bestimmte Schnitte von Tuniken übers Internet zu erwerben, ist halt dann auch schwierig, man eigentlich, weil zum Beispiel im Internet wird ganz oft ein sehr schmaler Tunikenschnitt angeboten und dann mit Ärmeln noch dran, so als Tunica Manica, und für unsere Zeit bräuchten wir zum Beispiel dann eine Tunica mit Scheinärmeln und Das sind dann also Sachen, die man sich dann individuell anfertigen lassen muss, weil man einfach sonst Probleme bekommt.
Also würdet ihr im Prinzip empfehlen, wenn man sich jetzt oder ein Zuhörer sich jetzt dafür interessiert, dass man sich vielleicht nicht erstmal selbst im Internet alles bestellt, sondern erstmal den Kontakt vielleicht zu einer Gruppe sucht.
Ja, das definitiv.
Ja, genau. Also denke ich auch so. Also nur, wie gesagt, wenn jetzt hier jemand zuhört und jetzt Feuer und Flamme ist, tretet in Kontakt mit den Leuten, die sich auskennen. Das finde ich generell sehr spannend und schön am Reenactment, dass sich da ja wirklich Leute oder generell Leute, die es halt wirklich mit Herzblut machen, ja auskennen wie eine halbe Bibliothek. Also das sind ja, selbst wenn ich jetzt natürlich im Studium lerne, so ja, keine Ahnung, der Panzer sah zu der Zeit oder Brustplatten, Schilde, Helme, was auch immer, egal welche Kultur, sah zu der Zeit so und so aus, dann ist das eine Sache, aber so die Leute im Reenactment sind da generell einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, finde ich. Also das sind, ist aber auch so eine Sache, viele Archäologen finden das so ein bisschen, peinlich ist das falsche Wort, so ein bisschen falsch, was ich so mitbekommen habe. Also halt nicht falsch im Sinne von falsch dargestellt, sondern ein bisschen... Sie können es nicht nachvollziehen, warum man das macht. So, blöd jetzt ausgedruckt. Aber...
Ein bisschen cringe, ne?
Ja, ja. Aber das sind, sag ich mal, eher die ältere Generation. Ne? Aber ich sehe da im Reenactment eine sehr große Chance. Auch natürlich für die Archäologie. Was jetzt rein die Wissensvermittlung angeht, ne? So Familien mit Kindern schauen sich dann doch lieber sowas an, als stumpf 10 Schwerter in einer Reihe hängend im Museum, ne? ich würde an der Stelle, also es ist natürlich auch noch ein Riesending, über das man reden kann, aber da machen wir vielleicht mal den Podcast zu Chancen in der Archäologie. Was ich euch als letzten Punkt für heute noch fragen möchte, wie schaut es bei euch individuell mit der Zeitgestaltung aus? Also unter Zeitgestaltung stelle ich mir, ne, Wir haben ja gerade Corona, da schaut es ein bisschen anders aus. Aber generell, einerseits Zeit im Privaten, muss ich da privat viel aufwenden, wo ich jetzt wirklich auf mich alleine gestellt bin. Und dann natürlich die Treffen und Veranstaltungen. Was ja auch ein gewisser zeitlicher und finanzieller Aufwand ist. Ne? Wie ist es da bei euch? Ist es eher wenig oder ist da viel Zeit, die da drauf geht?
Also tatsächlich muss ich sagen, dass es privat gar nicht so viel Zeit ist, wenn man sich nicht selbst Sachen bastelt oder baut.
Ja.
Ansonsten ist es für viele ja die Ersatzzeit des Hobbys. Wenn jemand jede Woche zweimal ins Fußballtraining geht, dann ist es auch Zeit, die man mit seinem Hobby verbringt. Und manche, die sitzen dann eben in unserem Fall zu Hause und setzen sich an ihren Schreibtisch und schmieden ihr Kettenhemd oder nähen sich eine Tunika oder was auch immer. Und die Zeit auf den Veranstaltungen, das ist grundsätzlich eigentlich immer eine schöne Zeit, die man sehr gerne dort verbringt.
Ja.
Von dem her, und dadurch, dass wir auch keine 20 Veranstaltungen im Jahr haben, sondern ich glaube 6 oder 7 im Schnitt, sind das auch dort nur die Wochenenden, die man dann auswärts verbringt, und selbst die kann man sich frei einteilen. Also das ist relativ offen.
Ja. Niklas, willst du noch?
Ja. Also da stimme ich schon so ziemlich überein. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, wo Thomas das sagte mit den 20 Veranstaltungen, weil das war, glaube ich, 2019 ist das, glaube ich, gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen das waren. Da habe ich mir tatsächlich zu viel zugemutet. Das war, weil Thomas hatte das mitgekriegt. Da war ich ja noch anderweitig, noch mit einer anderen Gruppe so halbwegs unterwegs. Das war dann, zum Schluss war es wirklich, ich habe ja auch nebenbei auch noch andere Sachen, also zum Beispiel, dass ich auf Festivals gehe und so laufen. Und das war eigentlich nachher, mein ganzer Kalender war wirklich voll.
Okay,
also ich hatte kein Wochenende, wo ich nicht entweder auf einer Convention war oder ich auf einem Festival war oder wo ich irgendwie auf einer Reenactment-Veranstaltung war.
Veranstaltungsmarathon.
Ja, vor Corona noch ordentlich Bonuspunkte gesammelt.
Ja. es war wirklich so nachher so am Ende des Jahres und ich hatte so die letzte Veranstaltung und es macht immer super viel Spaß, aber
ja,
es war so
eine
Veranstaltung und mir fiel so ein Sack voll Steine irgendwie von Schultern.
Ja, das glaube ich. Ja, ist schon anstrengend dann auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir zeitlich tatsächlich sehr weit vorangeschritten. Es gibt natürlich noch sehr viele Fragen, die mir jetzt einfallen würden und vielleicht euch Zuhörern auch und Zuhörerinnen natürlich. Und die könnt ihr uns einfach stellen. Wir würden als nächsten Podcast, kleiner Spoiler, über den sogenannten Limes-Marsch sprechen, wo der Thomas und der Niklas eben involviert sind. Wir haben im Stream auch schon mal drüber gesprochen, dass, wenn das eben stattfinden wird, dafür wir vielleicht eben mit der Kamera dabei sind. Und das ganze Projekt würden wir euch gerne vorstellen. Und ja, wenn ihr da im Vorfeld schon Fragen dazu habt oder jetzt eben auch nochmal hier Fragen, speziell, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, eben hier einen Musiker in dieser Position zu fragen oder eben auch an den Niklas Fragen habt, stellt die uns gerne. Schreibt mir da einfach auf meinen, egal auf welchem Social Media Kanal, und dann versuchen wir das im nächsten Podcast mit einzubauen. Und ja, also wie gesagt, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, schreibt sie uns gerne. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Und ich bedanke mich beim Niklas und natürlich bei dem Thomas, dass er sich hier bereit erklärt hat. Und wünsche euch dann an dieser Stelle mal wieder einen schönen restlichen Tag, eine schöne restliche Woche, wann immer auch ihr diesen Podcast hört. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für den Support. Es macht mir einen Riesenspaß und ich denke den anderen Teilnehmern hier auch immer. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.